Wir wollen heute Morgen ein Wort aus der Offenbarung, Kapitel 1, betrachten. Zwar Offenbarung 1, die Verse 4 bis 8. Vers 4. Johannes, den sieben Gemeinden, die in Asien sind, Gnade euch und Friede von dem, der ist und der war und der kommt, und von den sieben Geistern, die vor seinem Thron sind, und von Jesus Christus, dem treuen Zeugen, dem Erstgeborenen der Toten und dem Fürsten der Könige der Erde, dem, der uns liebt und uns von unseren Sünden gewaschen hat in seinem Blut und uns gemacht hat zu einem Königtum, zu Priestern seinem Gott und Vater. Ihm sei die Herrlichkeit und die Macht in alle Ewigkeit. Amen. Siehe, er kommt mit den Wolken, und jedes Auge wird ihn sehen, auch die, welche ihn durchstochen haben. Und wehklagen werden seinetwegen alle Stämme der Erde. Ja, Amen. Ich bin das Alpha und das Omega, spricht der Herr, Gott, der ist und der war und der kommt, der Allmächtige. Liebe Brüder und Schwestern, wir haben ja am Anfang der Einleitung einen kurzen Bericht von der Himmelfahrt Jesu gehört. Und solche Berichte gibt es mehrere im Neuen Testament. Und diese Berichterstatter sind keine Märchenerzähler, sondern Zeugen des Erlebten, dessen, was sie selbst gesehen oder gehört oder durch Augenzeugen erfahren haben. Es handelt sich auch nicht um eine Sensation. Es gibt viele Dinge zwischen Himmel und Erde, die wir nicht begreifen. Obwohl heute jedes Kind weiß, dass die Erde um die Sonne kreist, wurde früher das Gegenteil angenommen. Der Vorgang war aber immer der gleiche. So bleibt auch Gott ewig derselbe, wie sich auch Meinungen und Anschauungen über ihn wandeln mögen. Wir begreifen zum Beispiel nicht, dass Jesus, der Sohn Gottes, von einer Jungfrau geboren wurde. Über die Vorgänge am Kreuz auf Golgatha mit den sieben Worten Jesu und seinem Scheiden aus diesem irdischen Leben bricht der heidnisch-römische Hauptmann in Bewunderung aus, wenn er sagt, wahrlich, dieser ist ein frommer Mensch und Gottes Sohn gewesen. Dagegen hat ihn sein Volk noch am Kreuz hängend ihn verhöhnt und verspottet. Die Auferstehung Jesu aus dem versiegelten Felsengrab warf die Wächter des Grabes zu Boden, und die hohen Priester der Juden verführten die Soldaten durch Bestechung zu der Lüge, Jesu Leichnam sei gestohlen. Und Matthäus schließt diesen Bericht mit der Feststellung, dies ist zum Gerede geworden bei den Juden bis auf den heutigen Tag. Aber nicht nur bei den Juden. In allen Variationen wird eine Auferstehung Jesu bis heute angezweifelt. Professor Rudolf Bohren wurde einmal gefragt, ob man den auferstandenen Jesus hätte fotografieren können. Der Film wäre total überbelichtet gewesen, hieß die scherzhafte, aber doch weise Antwort. Das endgültig Neue, das hier hereinbricht, lässt sich von keinem Tonband, keiner fotografischen Platte, keinem begrifflichen System, keinem gedanklichen Prinzip in den Griff nehmen. Es will nach uns greifen und uns neu machen. Und so werden wir noch manches verstehen lernen, schließlich auch das, dass Gott ohne Flugzeug, ohne Hubschrauber oder gar Rakete, einen oder viele ohne jegliches technisches Mittel von der Erde und aus der Erde so weit hinaufheben kann, wie noch kein Flugzeug, kein Astronaut und kein Weltraumkörper von der Erde hinaufkam. Jesu Himmelfahrt ist nur ein Glied in der langen Kette des Handelns Gottes zum Heil der Menschen. Jesu Himmelfahrt ist ein Zeichen dafür, dass Gott alles, was er will, auch tut, ob wir es für möglich halten oder nicht, ob wir es wünschen oder nicht. So standen jetzt bei der Himmelfahrt Jesu plötzlich zwei Männer in weißen Gewändern bei den zum Himmel emporschauenden, so hörten wir. Sie sagten: Was steht ihr noch und seht gen Himmel? Dieser Jesus kommt so wieder, wie ihr ihn saht, gen Himmel fahren. Dann ist also Himmelfahrt auch nicht der Schluss der Geschichte Jesu. Es geht weiter, wie Johannes in seinem Textwort sagt, in Vers 7, siehe, er kommt mit den Wolken und es werden ihn sehen alle Augen und alle, die ihn durchbohrt haben, und es werden wehklagen um seinetwillen alle Geschlechter der Erde. Also steht Christi Himmelfahrt selbstverständlich im Zusammenhang mit Jesu Erdenleben. Und das ist der erste Punkt unserer Betrachtung. Unser Textabschnitt aus der Offenbarung enthält das Grußwort des Apostels Johannes an die sieben Gemeinden in Kleinasien, die stellvertretend für alle Gemeinden stehen. Denn sieben ist die göttliche Vollzahl, die in diesem Zusammenhang darauf hinweist, dass alle Gemeinden aller Generationen gemeint sind. Also gilt auch uns heute Morgen dieses Wort, dieser Gruß des Johannes. Und vom Ewigen geht dieser Gruß aus, vom Heiligen Geist und von Jesus Christus. Das Stichwort Jesus Christus ist für Johannes ein besonderer Grund, ausführlicher über Jesus zu schreiben. Denn er ist die Hilfs- und Rettungsaktion Gottes in Person für den Menschen. Und das deutet ja schon sein Name an, der Name Jesus, der Hilfe, Heil und Rettung durch Gott bedeutet, und auch sein Messias-Titel. Und sein Name erinnert eben an sein Erdenleben und an seinen Auftrag. Jesus ist für Johannes nicht eine Gestalt der Vergangenheit. Lebendig steht ihm der Herr vor Augen. Jesus ist der treue Zeuge, der in seiner Umgebung die Wahrheit Gottes vertreten hat. Er ist das ewige Wort Gottes an uns vergängliche Menschen, von dem Johannes in seinem Evangelium sagt: Am Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und das Wort war Gott. Dieses war im Anfang bei Gott. Alles wurde durch dasselbe, und ohne dasselbe wurde auch nicht eines, das geworden ist. Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und wir haben seine Herrlichkeit angeschaut, eine Herrlichkeit als eines Eingeborenen vom Vater voller Gnade und Wahrheit. Niemand hat Gott jemals gesehen. Der eingeborene Sohn, der in des Vaters Schoß ist, der hat ihn kundgemacht. Und vor Pilatus bekräftigt Jesus selbst: Ich bin dazu geboren und in die Welt gekommen, dass ich für die Wahrheit Zeugnis gebe. Treu, zuverlässig ist er auch, weil er uns seine Wiederkunft bezeugt hat, zum Beispiel in Matthäus 24. Und dann wird das Zeichen des Sohnes des Menschen am Himmel erscheinen, und dann werden wehklagen alle Stämme des Landes, und sie werden den Sohn des Menschen kommen sehen auf den Wolken des Himmels mit großer Macht und Herrlichkeit. Nicht nur mit seinem Wort, sondern auch mit seinem gesamten Sein und Wirken ist er der zuverlässige, durch und durch wahre Zeuge des Vaters, der von sich sagen konnte: Wer mich sieht, der sieht den Vater. Jesus hat an Gott, seinem Vater, festgehalten und wurde so zum Blutzeugen. Immer wieder spüren wir aus Jesu Worten, dass sein Weg, gerade auch sein Weg ans Kreuz, ihn zum Vater führte. Johannes 16 zum Beispiel: Ich bin von dem Vater ausgegangen und in die Welt gekommen. Wieder verlasse ich die Welt und gehe zum Vater. Deshalb können wir sagen, dass die Himmelfahrt Jesu eindeutig in Zusammenhang mit seinem Erdenleben steht. Aber das eben Gesagte deutet auch schon zweitens hin, dass auf das hin, dass Jesu Himmelfahrt auch im Zusammenhang mit seinem Weg ans Kreuz zu sehen ist. Das Neue Testament beschreibt diesen Weg an ungezählten Stellen als für uns geschehen. Also nicht nur hier. Ein Ausleger sagt, weil die Jünger Jesus so scheiden sahen, dass er segnend die Hände über sie erhob, glaubten sie an seine unvergängliche Gnade. Jedoch nicht wegen der segnenden Gebärde allein, sondern deshalb, weil die letzte Gebärde, mit der er für sie sichtbar ward, mit dem in Übereinstimmung war, was ihnen seine Gemeinschaft mit ihnen gewährt und sein Kreuz bereitet hatte. Johannes spricht in unserem Text von Jesu Liebe zu uns. Es ist seine Gesamthaltung uns gegenüber. Doch die Krönung seiner Liebe ist eben sein Opfergang für uns ans Kreuz. Er hat uns damit erlöst von der Last unserer Schuld und damit auch erlöst von Gericht, Verurteilung und ewiger Verdammnis. Und er hat uns ebenfalls erlöst vom Feind und unserer Bindung an ihn. Denn der hatte ja vom Sündenfall an ein Anrecht auf uns. Und Gott übergeht das Recht keines Geschöpfes, auch nicht das Recht Satans. Israel muss mit Recht erlöst werden, so lesen wir in Jesaja, und das gilt auch für uns. Und nun hat uns Jesus errettet von der Macht der Finsternis, laut Kolosser 1, indem er mit dem einzigartigen Lösegeld ihr das Recht auf uns nahm. Und deshalb sagt Paulus in 1. Korinther 4, ihr seid um einen Preis oder ihr seid teuer erkauft worden. Und Petrus erinnert uns, ihr wisst, dass ihr nicht mit vergänglichen Dingen, mit Silber oder Gold erlöst worden seid von eurem eitlen, von den Vätern überlieferten Wandel, sondern mit dem kostbaren Blut Christi als eines Lammes ohne Fehler und ohne Flecken. Dieser Weg der Erlösung, den Jesus für uns ging, bis in die äußerste Tiefe, war mitbestimmend für seine wunderbare Erhöhung. Deshalb lesen wir in Philipper 2, er erniedrigte sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja zum Tod am Kreuz. Darum hat Gott ihn auch hoch erhoben und ihm den Namen verliehen, der über jeden Namen ist, damit in den Namen Jesu jedes Knie sich beuge, der himmlischen und irdischen und unterirdischen, und jede Zunge bekenne, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Diese Erhöhung fing schon mit der Auferstehung Jesu an. Und deshalb steht drittens seine Himmelfahrt auch mit Ostern, also mit seiner Auferstehung im Zusammenhang. Gott hat den gekreuzigten Jesus, der ins Grab gelegt war, aus Tod und Grab auferweckt. Dabei geht es nicht einfach um seine Rückkehr in das irdische Leben, sondern um seine Hineinnahme in göttliche Macht und Herrlichkeit. Jesus gehört in einer einzigartigen Weise an die Seite Gottes. Aber Jesus wird hier auch der Erstgeborene von den Toten genannt. Als der Auferstandene ist er der entscheidende Durchbruch, Grund und Anfang der neuen Schöpfung. So sagt auch Paulus, er ist der Anfang, der Erstgeborene von den Toten. Er ist uns durch den Tod zum Leben vorangegangen und hat uns so den Weg gebahnt. In seiner Nachfolge können nun auch wir durch den Tod zum Leben kommen. Und deshalb spricht er in Johannes 14, ich lebe und ihr sollt auch leben. Er ist nicht sozusagen privat für sich auferstanden. Er hätte ja auch gar nicht nötig gehabt, in diese Welt einzutreten und den schweren Weg durch den Tod zum Leben zu gehen. Er ist im Dienst als der Christus für uns gestorben und auch für uns auferstanden. So ist er unser Vordermann auf dem Weg zum Leben, der Herzog unserer Seligkeit geworden. Jesus Christus ist der Anfang, der Garant und der Herr der durch Gott erneuerten Schöpfung. Christi Himmelfahrt sagt uns aber auch, dass sie keinen Schlusspunkt darstellt. Das ist der vierte Punkt unter Betrachtung. Jesus wurde nicht der Welt und ihren Problemen enthoben. Im Gegenteil, jetzt erst recht hält er alle Fäden in seiner Hand. Denn er ist der Fürst der Könige auf Erden, wie es hier im Vers 5 heißt. Er ist der König aller Könige. Er ist der, der kurz vor seiner Himmelfahrt sagen konnte, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Seine Himmelfahrt ist das Signal dafür, dass dieses Wort Wahrheit ist und dass er das Regiment führt über die Erde und über den ganzen Kosmos. Jeder Mensch, der meint, seinen Weg selbst bestimmen zu können, der wird unruhig, wenn er hört, die Fäden hast du nicht in deiner Hand. Die Fäden hält Christus in seinen beiden Händen, den Händen, die er sich für uns blutig geschunden hat. Und nicht nur die Macht dieser Erde hat Christus, sondern die aller Erden, aller Welten, die Macht Himmels und der Erden. Es gibt also keinen Ort, zu dem ich fliehen könnte, um so an Christus vorbeizukommen. Alle Flucht vor Gott, alle Flucht vor Jesus, dem Sohn Gottes, ist umsonst. Er erreicht jeden an jedem Ort. Die Regierenden auf dieser Erde gebärden sich ja immer, als hätten sie das letzte Wort in der Weltgeschichte zu sprechen. Die Offenbarung datiert man in die Zeit des Kaisers Domitian, der 81 bis 96 nach Christus regierte. Und er ließ damals überall auf der bekannten Welt ausrufen, der Kaiser ist Gott. Praktisch vollzog sich dieser Kaiserkult so, jeder Bürger musste eine Prise Weihrauch verbrennen und dabei hatte er zu sagen, der Kaiser ist der Herr. Und dann konnte er hingehen und anbeten, wen er wollte. Aber gerade das konnten die Christen nicht tun. Und so schienen die Tage der christlichen Gemeinde gezählt. Nichts stand in der damaligen Welt so fest wie der römische Kaiser. Kein Reich der Welt, kein König dieser Erde hatte bis dahin der Macht Roms trotzen können. Aber Johannes sah diese Zeit anders. Bei aller Verfolgung der Christen waren doch nicht die römischen Cäsaren die letzte Instanz. Und so ist auch heute nicht der Mensch die letzte Instanz, der Mensch, der durch seine Technik, seine Propagandamethoden, seine Psychotechniken in den Besitz ungeahnter Möglichkeiten und Macht gekommen ist. Und auch nicht der Antichrist und nicht der Feind, den Jesus den Fürsten dieser Welt nennt, ist die letzte Instanz. Nein, Jesus ist die letzte Instanz. Er ist der Herr über die Könige auf Erden. Und das ist jetzt schon wahr, auch wenn es noch so verhüllt ist und bleibt, bis unser Herr selbst sich enthüllen wird. Das Wissen um die Macht Jesu vermag auch Christen in der Verfolgung, in der Bedrängnis und in endzeitlichem Leiden zu bewahren vor Verzagtheit, vor Kapitulation, vor Menschengefälligkeit und vor dem Überlaufen zum Feind. Dazu gibt es viele Beispiele in den Gemeinden der Verfolgung. Noch sind wir als Glaubende in der Prüfung, die diese Weltzeit für uns bedeutet und in der das Hauptprüfungsfach ist, nicht sehen und doch glauben. Doch wenn unser Herr kommt oder uns zu sich ruft, dann wird diese Prüfung beendet sein. Dann wird vor allem auch an den Tag kommen, dass er der König aller Könige ist. Noch ist es nicht so weit. Und deshalb ist es wichtig, dass wir wissen, Christi Himmelfahrt ist auch im Zusammenhang mit dem Weg der Gemeinde Jesu zu sehen. Und das ist der fünfte Punkt unter Betrachtung. Jesus sagt in Johannes 16 zu seinen Jüngern, es ist euch nützlich, dass ich weggehe, denn wenn ich nicht weggehe, wird der Beistand, der Heilige Geist, nicht zu euch kommen. Und der Heilige Geist ist mit dem Weg der Gemeinde und ihrem Auftrag fest verbunden. Und der Text spricht davon in Vers 6, dass Jesus uns zu Königen und Priestern gemacht hat. Dadurch sollen wir teilhaben an seiner Königsherrschaft und Priester sein in einer Welt, die noch von Satan regiert wird. Wir dürfen durch unsere Gebete und durch unsere Fürbitte an Jesu Weltherrschaft mitwirken, wenn auch verhüllt. Ein Gottesmann hat richtig erkannt, als er sagte, das Gebet der Kinder Gottes ist ihre Teilhabe am Weltregiment Gottes. Damals konnte keiner der Christen in Kleinasien ein hohes politisches Amt einnehmen. Aber das schloss nicht aus, dass die Gemeinde doch tief in das Geschehen der Welt mit eingriff. Sie tat dies durch Gebet, Opfer und Zeugendienst. Sie gab diese Welt nicht preis. Mit Jesu Kommen war doch das Reich Gottes dieser Erde nachgekommen. Und darum hielt die Gemeinde an ihr fest. Darum kannte sie Hingabe und Einsatz auch dort, wo es nicht zuerst um ihre eigenen Belange und Vorteile ging. Von alters her ist schon der Weg der Gemeinde Christi festgelegt. Jesu Sendungsbefehl vor seiner Himmelfahrt, geht hin in alle Welt, ist eine Verpflichtung für seine Gemeinde. Sagt er doch, ihr werdet meine Zeugen sein, sowohl in Jerusalem als auch in ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde. Das war Jesu letztes Wort zu seinen Jüngern, bevor er in die Herrlichkeit aufgenommen wurde, so wie wir gelesen haben. Und dieser Zeugendienst gilt immer noch für seine Gemeinde. Christi Himmelfahrt ruft die Gemeinde nicht zum sich absetzen von der Welt, sondern zum sich einsetzen in der Welt auf. Es geht darum, der Welt zu signalisieren, dass der Herr des letzten Wortes vor der Tür steht. Jesus wird so wiederkommen, sagen die Engel zu den versammelten Jüngern, wie ihr ihn habt gen Himmel fahren sehen. Davon sollte unser Herz voll sein, liebe Brüder und Schwestern. Unsere Herzen, unsere Lippen, unsere ausgestreckten Hände sollten den Fackeln gleich sein, die schon brennen, weil unser Herr kommt. So wie jene kühnen Kletterer, die an der hohen Felswand einer östlich von Marseille verlaufenden Küstenstraße mit großen Lettern den aus der Kurve kommenden Autofahrern eine Predigt hingemalt haben. Jésus vive, Jésus sauve, Jésus revient. Jesus lebt, Jesus rettet, Jesus kommt wieder. Aber diese Botschaft ist erst dann recht überzeugend, wenn sie mit dem Leben der Botschafter, der Zeugen Jesu übereinstimmt. Indem sie auch durch ihr Leben davon Zeugnis geben, dass der Geist Gottes und nicht der Geist der Welt sie beherrscht. Und deshalb konnte Kirchenvater Athanasius auf die Frage, wie er einen Menschen zu Christus führen könnte, antworten, ich lasse ihn ein Jahr in meinem Hause wohnen. Im Zusammenleben mit dem anderen wird es erst richtig offenbar, wessen Geisteskind ich bin. Und hier müssen wir uns wohl alle fragen, stimmt unser Leben? Stimmt unser Wandel mit dem überein, was wir in Worten bezeugen? Der Missionar Hoffmann aus Neuguinea musste oft lange suchen, bis er das rechte Wort gefunden hatte, mit dem er die großen Heilstaten des Evangeliums in der Sprache der Papua wiedergeben konnte. Und so stand er auch vor der schweren Frage, wie er den Eingeborenen das, was Christenhoffnung ist, übersetzen sollte. Und da geschah es, dass er eines Tages einen Sarg zimmern musste für sein Kind, das ihm gestorben war. Ein Papua kam und sah dem Vater bei seinem traurigen Geschäft zu. Es war den Eingeborenen völlig unverständlich, wie die Eltern diesen Schmerz um ihr Kind so gefasst tragen konnten. Lange sah der Papua dem Missionar schweigend auf die Hände und dann schüttelte er den Kopf und sagte: Ihr habt andere Herzen als wir. Der Missionar erwiderte: Nein, wir haben keine anderen Herzen, aber wir haben einen anderen Gott. Und da blitzte es in den Augen des Farbigen auf. Er zeigte mit dem Finger in die Ferne, dorthin, wo Himmel und Erde sich zu berühren schienen und das Blickfeld begrenzten, und fragte: Nicht wahr? Ihr könnt durch den Horizont hindurchsehen. Der Horizont trennte nach seiner Meinung auch die sichtbare von der unsichtbaren Welt. Und damit hatte der Missionar das rechte Wort für Hoffnung gefunden. Christenhoffnung heißt, durch den Horizont der Sichtbarkeit hindurch, über den Horizont dieser Welt hinauszusehen. Und so musste auch hier dieser Missionar die Spannung aushalten zwischen dem Tod seines Kindes und dem Finden des rechten Wortes für das wirksame Zeugnis gegenüber diesen Eingeborenen. Er hatte kein fertiges Rezept, wie er sich auch hier konkret verhalten sollte. Aber der Herr führte ihn durch seinen Geist auf die rechte Fährte. Natürlich ist es auch wichtig, dass wir bekennen, wessen Geisteskinder wir sind. Aber die Botschaft für sich, wer die Botschaft für sich behält, wer sie als heimlicher oder träger oder feiger Christ versteckt, der vergeht sich am Willen Jesu und lebt nicht dem Wort Gottes gemäß. Wenn jedoch einer da ist, der Frieden hat, wo andere sich aufreiben, erzürnen und ängsten, dann steht doch ein Fragen nach dem Friedenfürsten. Und wenn einer aus Glauben lebt und steht, dann ist da ein Zeichen errichtet, das den schmachtenden Wanderer zum frischen Quell leitet. Und wenn einer sich der dienenden Liebe verschreibt, werden Zehntausende zu seiner Rechten nach Geltung lechzen, ohne Rücksicht auf Verluste, dann erwachen ihre etliche wie aus einem bösen Traum und fragen nach dem eigentlichen Sinn und Gehalt des Lebens. Plötzlich wird ihnen bewusst, dass dieses Leben nicht alles ist und nachher nichts mehr kommt, sondern dass es ein Leben nach dem Tode gibt. Und dieses Leben nach dem Tode ist geprägt vom Leben auf dieser Erde. Und das kommt dann beim Gericht Gottes ans Tageslicht. Und das ist der letzte Punkt in unserer Betrachtung über die Himmelfahrt Jesu in unserem Textabschnitt. Jesu Himmelfahrt steht auch im Zusammenhang mit dem Gericht über die Welt, die ihn ablehnt. Der deutsche Schriftsteller Werner Bergengrün, der 1964 gestorben ist, hat in einem Gedicht Jesu Anspruch darauf, dass sich die Menschen einmal vor ihm verantworten müssen für ihre Taten und Unterlassungen, so formuliert aus der Sicht des Herrn: Ich hatte dies Land in mein Herz genommen. Ich habe ihm Boten um Boten gesandt. In vielen Gestalten bin ich gekommen. Ihr aber habt mich in keiner erkannt. Ich klopfte bei Nacht, ein bleicher Hebräer, ein Flüchtling, gejagt mit zerrissenen Schuhen. Ihr riefet dem Schergen, ihr winktet dem Speer und meintet noch Gott einen Dienst zu tun. Ich kam als zitternde, geistesgeschwächte Greisin mit stummem Angstgeschrei. Ihr aber spracht vom Zukunftsgeschlechte und nur meine Asche gabt ihr frei. Verwaister Knabe auf östlichen Flächen, ich fiel euch zu Füßen und flehte um Brot. Ihr aber scheutet ein künftiges Rächen, ihr zucktet die Achseln und gabt mir den Tod. Ich kam als Gefangener, als Tagelöhner, verschleppt und verkauft, von der Peitsche zerfetzt. Ihr wandtet den Blick von dem struppigen Fröner und nun komme ich als Richter. Erkennt ihr mich jetzt? Wie heißt es in unserem Text in Vers 7? Es werden ihn sehen alle Augen, alle, die ihn durchbohrt haben. also auch Kaiphas und Pilatus, der Vertreter der Juden und der Vertreter der Nationen. Und auch die werden ihn sehen, die seine Nachfolger bedrängt, verfolgt und getötet haben. Was ihnen angetan wurde, sieht Jesus als ihm selbst angetan. Der Feind seiner Nachfolger meint ja letztlich Christus selbst. Nur weil er ihn, den erhöhten Herrn, nicht mehr erreicht, schlägt er den Christen, Jesu Nachfolger. Es heißt in unserem Text, es werden Wehklagen seinetwegen alle Stämme der Erde. Denn sie werden sich sagen, wir hätten es ja wissen können. Man hat es uns ja gesagt. Aber wir sind an diesem Jesus vorbeigegangen. Und nun kommen wir nicht mehr an ihm vorbei. Sie möchten sich am liebsten in den Boden verkriechen. Ihr Berge fallet über uns und ihr Hügel decket uns. Das wäre nun ihre einzige Antwort und ihr einziger Ausweg. Aber es ist wie ein Albtraum, denn sie möchten fliehen und können nicht. Aber eben, die Hölle, das sind die vertanen und verscherzten Gelegenheiten. Johannes fügt hinzu am Schluss von Vers 7, ja, Amen. Und das heißt, so ist es tatsächlich. Und weil das so ist, ist nichts so wichtig, als dass wir selbst unsere Frist nützen und klar auf die Seite des Siegers treten und in jeder Lage da bleiben und alles nur Mögliche tun, dass auch andere klar dahin gelangen und dabei erhalten werden. Heute ist die Zeit des Hörens. Heute sehen wir noch nicht. Der Herr lässt auf sich warten, er verzögert sein Kommen. Und dazu hat er seine triftigen Gründe. Und deshalb heißt es auch heute noch, heute, so ihr seine Stimme höret, verstocket eure Herzen nicht. Dann aber, wenn der Herr kommt, bricht die Zeit des Sehens an. Wer jetzt ihn hören, ihm gehören und ihm gehorchen will, für den ist einst die große Stunde des Sehens und Sehenmüssens nicht Schrecken, sondern Segen und Freude. Jetzt ist der Mensch nicht gezwungen, auf Jesus und sein Wort zu hören und in der entsprechenden Weise zu antworten. Eben weil unser Herr in der Gestalt des Wortes kommt und man einem Wort gegenüber ja oder auch nein sagen kann. Dann aber müssen ihn alle sehen. Und deshalb wohl uns, wenn wir gelernt haben, hier schon auf ihn zu hören und ihm jetzt schon alle Ehre und alle Anbetung zu zollen, auch wenn wir ihn nicht sehen. Auch Johannes konnte nicht von all dem reden, ohne Gott Bewunderung und Anbetung zu zollen. Gott hat zwar Ehre und Gewalt von Ewigkeit zu Ewigkeit, auch ohne dass der kleine Mensch das ausspricht. Dennoch gefällt es Gott, wenn der Mensch das tut. Es ist das genaue Gegenteil zu Rebellion gegen Gott, wie das allgemein üblich ist. Das genaue Gegenteil zur Ursünde, mit der Feind den Menschen infiziert hat. Es ist das tiefe, uneingeschränkte Ja von Grund unseres Herzens, noch einmal durch das Amen unterstrichen. Das Ja zu Gottes Macht und Herrschaft und zu seiner Ehre. Wohl uns, wenn der Himmelfahrtstag Jesu auch in uns das Verlangen weckt, sein Lob zu vermehren und sich selbst seiner Macht zu unterstellen, sich ihm neu und vertieft hinzugeben und für ihn und seinen Auftrag da zu sein. Dann werden auch wir in dieses Lob des Apostels Paulus einstimmen: O Tiefe des Reichtums, sowohl der Weisheit als auch der Erkenntnis Gottes, wie unausforschlich sind seine Gerichte und unausspürbar seine Wege. Denn wer hat des Herrn Sinn erkannt oder wer ist sein Mitberater gewesen? Oder wer hat ihm vorher gegeben und es wird ihm vergolten werden? Denn von ihm und durch ihn und für ihn sind alle Dinge. Ihm sei die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.